Wir gehen ja Vers für Vers durch das Neue Testament. Und ihr könnt den Judasbrief aufschlagen. Das ist dieser kurze, kleine Brief vor der Offenbarung. Das sagt euch auch, dass ihr noch ungefähr 2 Wochen Zeit habt, um die Offenbarung mal durchzulesen. Das wird euch auf jeden Fall helfen, bevor wir in das spannende Buch reingehen. Regina, hast du den Knopf gedrückt, den blinkenden? Super, danke. Nee, dann ist gut. Super, danke. Lass uns die ersten paar Verse lesen zur Einstimmung. Judas, Knecht Jesu Christi, aber Bruder des Jakobus, den Berufenen, die in Gott, dem Vater, geliebt und in Jesus Christus bewahrt sind. Barmherzigkeit und Friede und Liebe werde euch immer reichlicher zuteil. Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Vater, öffne uns dein Wort und mach es uns persönlich und konkret. Durch deinen Heiligen Geist. Darum bitten wir dich jetzt in Jesu Namen. Amen. Judasbrief ist ein sehr aktueller Brief. Wir leben ja in einer Zeit, in der alles relativiert wird, in der alles in Frage gestellt wird, wo jeder seine Meinung hat und seinen Lebensstil hat und jeder denkt, er hat ein Recht drauf und das, wie er lebt, wie er denkt, wie er die Dinge sieht, ist genauso gut wie das, wie jeder andere die Dinge sieht. Aber es gibt wichtigere und weniger wichtigere Dinge in dieser Welt. Zum Beispiel, wenn wir zusammen beim Mittagessen sitzen und du stiehlst mir die Pommes von meinem Teller, dann ist das vielleicht nicht höflich, aber ich werde deswegen nicht den Krieg erklären. Von mir aus kannst du sie alle haben, ist nicht so wichtig. Auf der anderen Seite, wenn du versuchst, meiner Familie was anzutun, dann nur über meine Leiche, dann werde ich die verteidigen mit allem, was ich habe. Es gibt auch wichtigere und weniger wichtige Überzeugungen in dieser Welt. Jeder von uns hat wahrscheinlich seine Lieblingsfarbe und da können wir diskutieren, aber weißt du was, ist okay. Der Jonathan hat lila, ganz neu, als seine neue Lieblingsfarbe und der David hat grün und ist beides okay. Würde mich nicht drüber streiten, welche schöner ist. Das ist nicht so wichtig. Wir werden auch sehen, in der Bibel, wenn wir zur Offenbarung kommen, dass es verschiedene Überzeugungen gibt, ob es ein wörtliches, tausendjähriges Reich auf dieser Erde geben wird oder nicht. Ist eine interessante Diskussion, aber meiner Meinung nach wäre es nicht wert, sich darüber zu streiten oder sich darüber zu entzweien. Auf der anderen Seite, wenn es darum geht, wer Jesus ist und was er für uns getan hat und wie wir gerettet werden, das sind Fundamente unseres Glaubens. Da müssen wir ganz standhaft für die Wahrheit eintreten. Es gibt Dinge, für die es wert ist, zu kämpfen. Und eins dieser Dinge, vielleicht eins der wichtigsten, ist unser Glaube. Und darüber wird Judas zu uns sprechen. Das ist das Thema dieses Briefes. Die frühe Gemeinde hat schon relativ früh Glaubensbekenntnisse formuliert, wo sie versucht haben, diese wichtigsten, unabdingbaren, unverrückbaren Fundamente unseres Glaubens festzuschreiben. Ich lese euch mal eins vor, kommt euch wahrscheinlich bekannt vor, ist das Niceno Constantinopolitanum. Schwer auszusprechen, vor allem wenn man auf Jetlag ist. Deswegen haben sie das auch das große Glaubensbekenntnis genannt. Es war eine Erweiterung des Glaubensbekenntnisses des ersten Konzils von Nikea. Das war 325. Das war das erste Mal, wo sie versucht haben, Christen der ganzen Welt zu versammeln, Leiter der ganzen Welt zu versammeln. Und dieses zweite Glaubensbekenntnis, das wurde auf dem ersten Konzil von Konstantinopel 381 beschlossen. Im Kontext geht es darum, gegen die Irrlehre des Arianismus den Glauben festzuschreiben. Also es ging um die Frage, ist Jesus Gott oder nicht? Aber ich lese euch mal vor, was diese frühen Kirchenväter formuliert haben und festgeschrieben haben. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen, also ist Mensch geworden. Durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tag auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten. Und an die eine katholische, apostolische Kirche, katholisch bitte hier nicht die Konfession gemeint, sondern allumfassende, eine Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das ewige Leben oder das Leben der kommenden Welt. Amen. Also hier wird bekannt, erstmal der Glaube an Gott. Wir glauben an Gott. Wir glauben an einen Gott. Monotheismus. Er ist der Schöpfer von allem. Aber er ist der eine, dreieinige Gott. Hier wird bekannt die Göttlichkeit Jesu. Jesus ist Herr. Hier wird auch bekannt die Göttlichkeit des Heiligen Geistes. Die Menschwerdung Jesu, die Zeugung durch den Heiligen Geist, die Jungfrauengeburt, Jesu Tod am Kreuz und seine leibliche Auferstehung zu unserem Heil, die Wiederkunft Jesu, das ewige Gericht, die Auferstehung der Toten, die Vergebung durch Glauben an Jesus, den wir in der Taufe bekennen, und die Einheit der Kirche von allen Gläubigen in der Welt. Wenn du mit dem übereinstimmst, das ist das Fundament. Wenn du mit dem übereinstimmst, dann bist du Christ. Wenn du nicht übereinstimmst, bist du kein Christ. Wir betonen heute oft, dass Christsein eine Beziehung ist. Und das stimmt. Das ist sogar sehr wichtig. Aber wir müssen uns auch in Erinnerung rufen, es ist eine Beziehung auf einer bestimmten Grundlage. Das reine intellektuelle Fürwahrhalten von Glaubenssätzen, das wird dich nicht retten. Es ist die Person Jesu, der du dich anvertrauen musst und dem, was er für dich getan hat. Aber genauso auf der anderen Seite kannst du dir nicht irgendwie selbst zusammenschnitzen, wer Jesus ist. Nee, nur der echte, nur der wahre Jesus kann dich retten. Und wenn Jesus nicht Gott ist, dann kann er dich nicht retten. Wenn Jesus nicht gestorben oder nicht auferstanden ist, dann kann er dich nicht retten. wenn Jesus nicht dein Herr ist, wie hier bekannt wird, dann bist du nicht in der rechten Beziehung mit ihm. Und darüber spricht Judas zu uns. Und er schrieb zu einer Zeit, wo die Gemeinde eine Gefahr auf der einen und auf der anderen Seite hatte. Auf der einen Seite war die jüdische Gesetzlichkeit, wo es nur um das äußerliche Einhalten von religiösen Regeln und Vorschriften ging, um dieses intellektuelle für Wahrheiten, intellektuelle Religiosität. Aber dann auf der anderen Seite war diese unglaubliche Zügellosigkeit und Freizügigkeit der heidnischen Welt. Die Menschen damals waren Partytiere. In der römischen Welt, im römischen Reich, war jede Art von Perversion okay und üblich. Da gab es Trinkgelage, Saufgelage und Orgien und Ehebruch und Unzucht, also unverbindlichen Sex. Sie hatten Konkubinen neben ihren Ehefrauen. Homosexualität, Sex mit Tieren, Sex mit Kindern, Kindermord an den ungewollten Kindern, die da beigezeugt wurden. Sehr aktuell, weil unsere Kultur entwickelt sich immer mehr in diese Richtung. Und Judas spricht hier sehr klare Worte. Und das ist wichtig, auch für uns. Weil auch heutzutage ist nicht überall, wo Christ draufsteht, wirklich Christ drin. Wir waren jetzt vor kurzem in Utah und da gibt es in jedem Dorf eine Kirche, da steht drauf die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage oder so ähnlich. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch übersetzt wird. Bei uns sieht man es nicht so häufig. Am nennen sich die Kirche Jesu Christi. Das Problem ist, sie haben einen anderen Jesus als den biblischen Jesus. Wir haben bei uns christliche Parteien, die für Abtreibung und ähnliche Gräuel eintreten, die Gottes Familienmodell gering achten. Es gibt heutzutage Organisationen von christlichen, praktizierenden Homosexuellen und Lesben. Du kannst auf Partnerbörsen, christliche Partnerbörsen im Internet gehen und Annoncen von christlichen Ehebrechern lesen. Die bezeichnen sich nicht so, aber das ist die Tatsache. Ein Freund von mir hat sich mit einem Mädel verabredet und wollte die abholen und die hat sich verabschiedet von ihrem Ehemann. Also, alle möglichen fragwürdigen Bekenntnisse und Lebensstile und die hängen sich das Mäntelchen christlich um und die Leute sagen, hey, das ist okay. Auf der anderen Seite erleben wir heute, dass standhafte biblische Christen oft große Widerstände und Verleumdung und Anfeindung erfahren. Und Judas bringt hier Klarheit. Er zieht klare Linien, er bekennt oder benennt Irrwege und Fehlentwicklungen, er warnt vor Stolz und Rebellion und sexueller Ausschweifung und er ermutigt die Geschwister hier für ihren Glauben zu kämpfen. Es ist wert. Er ermutigt sie nicht irdisch, fleischlich gesinnt zu sein, sondern eine geistlich ewige Ausrichtung zu haben. Roland Werner schreibt in seiner Einleitung zum Judasbrief, Judas will seinen Lesern helfen, wieder klar zu sehen und eindeutig zu leben. Klarheit, das ist sein Thema. Klarheit im Leben, Eindeutigkeit. Wer sich heute eindeutig zu Jesus stellt, der wird auch erleben, Gott stellt sich eindeutig zu ihm. Klarheit, Eindeutigkeit, das ist das Thema. Kämpfen für die Wahrheit, kämpfen für den Glauben. Wer war Judas eigentlich? Ja, laut Tradition war Judas der Halbbruder oder ein Halbbruder von Jesus. Wie wir hier lesen, der Bruder von Jakobus, der auch ein Halbbruder von Jesus war, der Hauptleiter der Gemeinde in Jerusalem, der den Jakobusbrief geschrieben hat. In Matthäus 13 wundern sich die Bewohner von Jesu Heimatstadt Nazareth über Jesus und sie glauben nicht an ihn. Und dann lesen wir Matthäus 13, Vers 55, dass die Leute sagen, ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? Und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Woher hat er nun dies alles? Jesus wurde vom Heiligen Geist gezeugt. Er wurde von der Jungfrau Maria geboren. Aber danach haben Maria und Josef entgegen der katholischen Lehre der ewigen Jungfräulichkeit Marias noch weitere Kinder gehabt, wie es üblich war damals in der jüdischen Kultur. Also sie hatten hier 4 Jungs und mindestens 2 Schwestern, lesen wir. Und der jüngste von den Jungs war der Judas, der zumindest laut der Tradition diesen Brief geschrieben hat. Anfangs hat Judas und seine Geschwister nicht an Jesus geglaubt. In Johannes 7, Vers 5 lesen wir, auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Aber dann nach der Auferstehung sehen wir sie bei der Gemeinde in der Apostelgeschichte 1, Vers 14. Die Auferstehung, das hat sie überzeugt. Jesus hat gesagt, das ist das eine Zeichen, das ich euch gebe, um zu beweisen, dass ich wirklich der bin, der ich behauptet habe zu sein, der Messias, der Sohn Gottes, der Retter, Gott selbst. Manche Christen glauben, dass wir andere einfach durch Nettsein für Jesus gewinnen können, indem wir Kekse backen für die Nachbarn und ihnen winken und sie anlächeln. Aber Jesus war der netteste Mensch, der je gelebt hat. Und seine Brüder haben nicht an ihn geglaubt. Es hat mehr gebraucht. Erst nach dem Kreuz und der Auferstehung. Und genauso nett sein ist gut und ist wichtig und ist schön. Aber es ist auch wichtig, dass wir das Evangelium weiter sagen. Dass wir vom Kreuz Jesu reden und von seiner Auferstehung, von dem, was er für uns getan hat. Und Paulus sagt uns im Römerbrief, das Evangelium ist eine Kraft, hat Kraft, die Herzen zu bekehren. Ich finde es auch bemerkenswert, wie Judas sich hier selbst bezeichnet. Er schreibt hier nicht Judas, der Bruder von Jesus. Nee, er schreibt wie der Paulus und der Petrus und wie sein Bruder Jakobus. Ich bin ein Knecht Jesu Christi, aber ein Bruder des Jakobus. Ein Knecht, wörtlich eigentlich Sklave. Ist noch ein bisschen krasser für unsere Ohren, oder? Kennen wir heute gar nicht mehr. Was war ein Sklave? Ein Sklave hat seinem Herrn gehört. Der ganze Lebensinhalt eines Sklaven war sein Herr. Seinem ganzen Leben ging es darum, einfach zu tun, was der Herr sagt, dem Herrn zu gefallen, dem Herrn zu gehorchen, den Herrn zu erfreuen. Und wir wissen, Jesus zwingt niemanden, sein Sklave zu sein. Er lässt einen freien Willen. Wir haben im Alten Testament, im 2. Mose 21, ein Bild dafür. Ihr wisst, Israeliten konnten sich, wenn sie verschuldet waren, ihrem Schuldner verkaufen, aber nur für 7 Jahre lang, um ihre Schuld abzuarbeiten. Und dann durften die israelitischen Sklaven wieder freigehen. Aber wenn ein Sklave seinen Herrn liebgewonnen hat und gesagt hat, ich liebe meinen Herrn, ich will bei ihm bleiben, dann wurden die an die Tür, an den Türpfosten gestellt und sie haben ihm das Ohr durchbohrt. Piercing in der Bibel. Und das war das Zeichen, dass ein Sklave ist aus freiem Willen. Und solche Sklaven, solche Nachfolger sucht Jesus. Nachfolger aus freiem Willen, aus Dankbarkeit, aus Liebe zu ihm und dem, was er für uns getan hat. Und Jesus hat viel Freiheit gelassen. In Johannes 6, als Jesus sehr krasse Dinge gesagt hat und Menschen ihn verlassen haben, hat er zu seinen Jüngern gesagt, wollt auch ihr weggehen? hier bitte, Freiheit, ihr könnt gehen, wenn ihr wollt. Und dann hat Petrus natürlich gesagt, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du nur hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Und ich hoffe, du und ich, wir empfinden genauso wie der Petrus. Sklave Jesu Christi. Allerwichtigste ist, dass wir in der rechten Beziehung sind mit Jesus Christus. Und ja, Jesus ist unser Retter, aber er ist nicht nur unser Retter. Jesus ist auch der Herr und er will unser Herr sein. Er will das Sagen haben in unserem Leben. Und wir treffen heutzutage alle möglichen Menschen, die sich als Christen bezeichnen, aber Jesus nicht wirklich nachfolgen wollen. Die alle möglichen alternativen Lebensstile wählen, ist eigentlich komisch. Denn das Wort Christ bedeutet eigentlich so viel wie einer, der Jesus nachfolgt, ein kleiner Christus. Da ist einer, der so ist wie Jesus, der so lebt wie Jesus oder zumindest so leben will. Und das Wort Herr, wenn wir sagen Herr, Jesus, das impliziert Gehorsam. Das impliziert eine bestimmte Beziehung. Nämlich er hat das Sagen und ich bin der, der tut, was er sagt. Dann ist er mein Herr. Sonst ist er ein Widerspruch in sich selbst. In Lukas 6 hat Jesus gesagt, was nennt er mich Herr, Herr und tut nicht, was ich sage. Johannes 14, Vers 15, wenn er mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Lukas 9, Vers 23, wenn jemand mir nachkommen will, sagt Jesus, dann verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Das ist die Einladung an die Freiwilligen. Hey, du musst nicht, du musst Jesus nicht nachfolgen, er zwingt dich nicht. Aber wenn du ihm nachfolgen willst, das sind die Bedingungen für einen Nachfolger, für einen Christen, für einen Jünger Jesu. Dass du dich selbst verleugnest und ihm nachfolgst, für ihn lebst. Das ist das Herz eines Nachfolgers. Ja, selbst wenn wir es nicht perfekt schaffen und die, wenn wir da rausfallen aus diesem Gehorsam, dann stehen wir schnell auf und tun Buße und kehren wieder zurück in diese Beziehung. Aber wenn dir alles egal ist, wenn Jesus nicht dein Herr ist, dann, hey, ehrlich gesagt, dann ist er auch nicht dein Gott. Und wenn er nicht dein Gott ist, dann ist er auch nicht dein Retter. Jesus ist nicht irgendwie eine gespaltene Persönlichkeit oder zweigeteilt. Die eine Person, Jesus, ist der Retter und der Herr und König. Und Jesus annehmen heißt ihn als Retter und als Herrn annehmen. Das ist, was er ist. Also die Herrschaft Jesu, diese Herrschaftsfrage in deinem Leben, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist der Anlass dieses Briefes. Und ich finde es interessant, dass Judas so beginnt und sagt, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Das ist meine Identität. Das ist, wie ich die Beziehung zu Jesus sehe. Wir denken gern in Kategorien, Jesus ist unser Freund. Und Halleluja, das stimmt. Und das ist wunderbar, dass er uns in so eine Beziehung ruft. Aber lasst uns nicht vergessen, er ist auch der heilige, ewige, wunderbare, einzigartige Gott. Es ist würdig, es ist wert, dass wir ihn Herr sein lassen. Judas sagt uns im Vers 3, eigentlich wollte er über unser gemeinsames Heil schreiben. Also so einen positiven Brief. Leute, lasst uns feiern, was Jesus für uns getan hat. Und so ein Brief, wo wir dann alle in Einheit sagen können, ja, Halleluja, Amen, preis dem Herrn. Ist das nicht schön, solche Briefe zu schreiben? Aber er sagt, ich habe mich genötigt gefühlt vom Heiligen Geist, euch zu ermahnen. Einen kämpferischen, so einen konfrontativen, kontroversiellen, klarstellenden Brief zu schreiben. Und hey, das macht viel weniger Spaß. Und warum hat er sich dazu gedrängt gefühlt? Seht im Vers 4, denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen. heimlich eingeschlichen. Das heißt, die waren nicht so sichtbar. Das waren so Leute, die sind mit einem christlichen T-Shirt in die Gemeinde gekommen und in WWJD, was würde Jesus tun, Bändchen und hatten den christlichen Slang drauf. Aber in Wahrheit lesen wir weiter, sie sind Gottlose. Gottlose. Menschen, die ihr eigener Gott sein wollten. Und deswegen haben sie auch einen gottlosen Lebensstil gelebt. Oder vielleicht, weil sie einen gottlosen Lebensstil leben wollten, sind sie gottlos geworden, sich abgewandt von ihm. Vers 4 lesen wir weiter, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Sie haben Jesus Christus als Herrn verleugnet, vielleicht nicht mit Worten, aber mit ihrem Leben. Wahrscheinlich auch mit Worten. Wollten ihr eigener Herr sein. Welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren. Sie haben den Missbrauch von Gottes Gnade gelehrt und praktiziert. Die wollten leben wie die Heiden. Und sie haben das geistlich gerechtfertigt. Haben gesagt, Gott ist gnädig. Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Also hey, es macht nichts. Lasst uns sündigen. Jesus macht es wieder gut. Das ist okay. So wie du heute Christen triffst, die ganz bewusst Materialisten sind und rebellisch sind und vielleicht mit Drogen rumspielen und stolz sind und lügen und klauen und saufen und sich samstagabends den Porno reinziehen und mit der Freundin schlafen, mit der sie zusammen wohnen und dann Sonntag kommen sie Hände haltend in die Gemeinde und sagen, hey, Halleluja, ist alles okay, Gott ist gnädig, wir sind Christen, wir lieben Jesus. Nein! Keine Christen. Christ heißt kleiner Christus. Jesus war kein Unzüchtiger. Jesus war kein Säufer oder Lügner oder Betrüger. Nein, sie lieben nicht Jesus, sie lieben ihr eigenes Fleisch. Sie lieben sich selbst, sie lieben die Sünde. Sie betrügen sich selbst. Leute, wir können niemals Frieden schließen mit unserem Fleisch und mit Sünde in diesem geistlichen Kampf, in dem wir stehen. Und wir können das schon gar nicht irgendwie geistlich rechtfertigen. Einzig richtige Antwort ist, du musst umkehren, wenn du in so einer Situation bist. Wie gesagt, Jesus hat gesagt, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Zumindest wird das euer Herz sein, das tun zu wollen. Und hey, wenn wir fallen, dann werden wir schnell umkehren. Und wir haben im ersten Johannesbrief gelesen, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, uns zu vergeben und uns zu reinigen von jeder Ungerechtigkeit. Also Gott gibt uns Gnade, wir leben aus Gnade, preis dem Herrn. Aber Paulus sagt im Römerbrief, was nun, sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Ist das die richtige Reaktion auf Gottes Gnade? Und er sagt, auf keinen Fall, das ist undenkbar, das ist so falsch, das ist überhaupt nicht vorstellbar. Das ist nicht der Zweck von Gnade. Gnade will uns befreien von Sünde, nicht uns ermutigen zu sündigen. Römer 6, Vers 14, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern ihr seid unter Gnade. 2. Korinther 9, Vers 8, Gott aber vermag euch, jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Titus 2, Vers 11, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Und unterweist uns, das ist, was Gnade uns lehrt, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufe von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Also gebraucht Gnade richtig. Gott gibt uns Gnade, um auszubrechen von dem alten, sündigen Leben, von dem Lebensstil. Er gibt uns Gnade, damit wir nicht länger Sklaven der Sünde sein müssen. Du musst nicht länger so leben. Das ist, was die Gnade uns lehrt. Und so, wenn du vielleicht feststeckst in irgendwelchen Kompromissen oder Unreinheit oder in einem sündigen Lebensstil, in Lieblosigkeit, dann halt mal einen Moment inne und mal dir aus, wie es wäre, frei davon zu sein. Anders zu leben. Heilig, heil, rein, mit einem guten Gewissen. Mit einem ungeteilten Herzen. Würde das nicht besser gefallen? Würdest du dich selbst nicht mehr mögen? Hör nicht länger auf diese Stimmen, die sagen, du kannst nicht anders. Du bist so geboren. Du musst es tun, du brauchst es. Du hast einer Lüge geglaubt. Denk anders, ändere deine Ausrichtung. Denk in die Richtung Freiheit, Errettung. Gott liebt dich und Gott hat Gnade für dich. Unverdiente Gunst, unverdiente Zurüstung, unverdiente Befähigung. Gottes Gnade ist eine verändernde, übernatürliche Kraft. Also Gott gibt uns Gnade, um ein neues, ein reines Leben zu leben. Das Heil ist für uns und das Jesus ehrt. Ein Leben, das ihm ähnlich ist. Und das ist so gut. Das ist so wertvoll. So eine Lebensqualität. Dafür ist Jesus gekommen und gestorben und auferstanden. Um uns herauszureißen aus der Sklaverei der Sünde. Und der Verdammnis. Seht, wie der Judas die Nachfolger Jesu ermutigt, zu Beginn und zu Ende seines Briefes. Er schreibt im Vers 1, den Berufenen, die in Gott, dem Vater, geliebt und in Jesus Christus bewahrt sind, lass uns da mal innehalten. Erstens, du bist berufen. Du bist auserwählt, du bist gewollt von Gott. Zweitens, du bist geliebt von Gott. Mit einer unglaublichen, unvorstellbaren, hingebenden Liebe. Auch mit einer eifersüchtigen Liebe. Gott will dich für sich selbst haben. Drittens, du bist bewahrt in Jesus Christus. Behütet, beschützt. Solange ich in Jesus bin, bin ich sicher. Und was außerhalb von Jesus passiert, möchte ich gar nicht wissen und erfahren. Aber in Jesus bin ich sicher. Und in Vers 2 gibt uns noch drei Dinge. Werden wir immer wieder sehen in dem Brief. Immer diese Dreierabfolge. Barmherzigkeit und Friede und Liebe werde euch immer reichlicher zuteil. Also erstens, wir haben einen barmherzigen Gott, einen vergebenden Gott, einen gnädigen Gott. In den Klageliedern Kapitel 3 heißt es, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Also jeden Morgen, wenn du aufstehst, hat Gott neue Barmherzigkeit und Gnade für dich. So ist unser Gott. Zweitens, Friede mit Gott. Friede von Gott. Mögt ihr den immer mehr erfahren. Und als drittes, seine Liebe. Die ist unerfassbar, die ist unausschöpfbar. In Epheserbrief 3 lesen wir von der die Erkenntnis übersteigenden Liebe Gottes. Jesus liebt dich mehr, als du dir je vorstellen kannst, als du dir je ausmalen kannst. Wenn du einen Vorgeschmack haben willst, ein bisschen verstehen willst, schau aufs Kreuz. Wie groß seine Liebe und seine Hingabe für dich ist. Ich hoffe, dass wir das mehr lernen und mehr annehmen und ausleben. Aus dieser Liebe Gottes leben. Also möge uns die Barmherzigkeit und der Friede und die Liebe Gottes immer mehr zuteil werden. Mögen wir daraus leben, mögen wir darin leben. Dass wir reichlicher zuteil werden, auch in dem Sinn, dass wir immer mehr selbstbarmherzige und friedvolle und liebevolle Menschen werden. Das ist sein Plan für uns. Das will seine Gnade in uns bewirken. Und blättert mal nach vor. Judas beendet seinen Brief auch mit Ermutigung. Letzten zwei Verse, 24 und 25. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Frohlocken hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unserem Heiland durch Jesus Christus, unserem Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Gott kann ich bewahren. Also Ermutigung, nette Worte, Aufbauendes zu Beginn und zum Ende, aber dazwischen im Vers 3, und das ist ein Thema, sagt er, ich ermahne euch für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Dieser Glaube, von dem er schreibt, ist das Evangelium, das, was Jesus für uns getan hat, sein Leben, sein Tod, seine Auferstehung, sein Werk für uns. Es ist die Wahrheit, die uns von den Aposteln überliefert wurde. Es ist die Bibel, Inhalt unseres Glaubens hier. Kämpf dafür. Auch für deinen persönlichen Glauben an diese Wahrheit zu kämpfen. Auch für dein persönliches Ausleben von dieser Wahrheit zu kämpfen. Darum zu ringen. Auch für den Glauben oder um den Glauben von Menschen um dich herum zu kämpfen. Unser Leben ist ein geistliches Schlachtfeld, ob uns das gefällt oder nicht. Und wir müssen kämpfen, damit wir unseren Lauf siegreich und erfolgreich vollenden. Judas hat uns gesagt, der Sieg ist uns sicher. Wir sind bewahrt in Jesus. Mit Gott sind wir in der Übermacht. Aber Leute, wenn der General auf sein Schiff kommt und mit Zuversicht und mit absoluter Gewissheit sagt, Soldaten, morgen werden wir den Krieg gewinnen, dann stehen die Soldaten nicht am nächsten Morgen auf und schmeißen ihre Waffen weg, sondern im Gegenteil, sie ziehen mit Zuversicht in den Kampf. Und das müssen wir tun. Wir müssen kämpfen, wir müssen ringen für unseren Glauben. Dass wir nicht die Wahrheit von Gottes Wort irgendwie verwässern oder verwässern lassen. Es ist ewig, es ist unveränderlich. Seht hier, er schreibt hier, der ein für alle Mal überlieferte Glaube. Du kannst diesem Glauben, dieser Wahrheit nichts hinzufügen, du kannst Gottes Wort nichts wegnehmen. Unser Glaube wird nicht unserer Kultur angepasst, wir verdrehen die Bibel nicht so, dass sie zu unserem Lebensstil passt. Nee, wir krempeln unser Leben so um, dass es zu Gottes Wahrheit, zu seinem Wort passt. Wir müssen kämpfen, wir müssen ringen um unseren eigenen Glauben, wenn wir so ein bisschen eingeschlafen sind oder gleichgültig geworden sind in unserem Herzen oder kompromissbereit. Wir müssen auch kämpfen und ringen um den Glauben anderer. Die straucheln vielleicht, anderer, die Jesus noch nicht kennen, wir müssen das Evangelium weitergeben, wir müssen sie umbeten. Was heißt das praktisch? Wie kämpfen wir für unseren Glauben oder den Glauben anderer? Wir sprechen ja nicht von Dschihad, okay? Das ist die andere Firma, das ist diese andere Religion, die ist nicht so menschenfreundlich. Wir sprechen hier nicht von Kampf mit Waffen oder dass wir auf Menschen losgehen. Wir reden von einem geistlichen Kampf. Und Paulus sagt, unsere Waffen sind nicht irdisch, sind nicht fleischlich. Es ist ein geistlicher Kampf um die Herzen, um die Gedanken von Menschen. Und das sind unsere Waffen. Ja? Gottes Wort ist unser Schwert. Gottes Wort ist auch unsere Nahrung, mit der wir uns selbst nähren können und unseren Geist, unseren Glauben stärken können. Gottes Wort ist auch unser Lot, das uns zeigt, hey, denken wir, leben wir richtig. Römer 12 spricht davon, dass wir unseren Sinn erneuern, an diesen Maßstab von Gottes Wort angleichen. Wir kämpfen durch Gebet. Das ist unsere geistliche Artillerie, wenn wir so sagen wollen. Hebräerbrief sagt uns, dass die Gemeinschaft mit dem Leib Christi, das ist unsere Burg. Lasst uns das Zusammenkommen nicht vernachlässigen. Umkehr, Buße, Vertrauen gehört dazu. Denkt an Epheser 6, die geistliche Waffenrüstung, der Schild des Glaubens. Auch, dass wir uns von Versuchungen fernhalten, dass wir Dinge, die Versuchungen sind in unserem Leben, dass wir sie abschneiden. Manchmal heißt das, harte Entscheidungen zu treffen. Fasten kann so eine geistliche Waffe sein in unserem Leben. Auch, dass wir die ewige Perspektive vor Augen haben und bewahren. Lasst uns hier schnell lesen, Verse 20 und die folgenden. Da haben wir so einen kleinen Auszug davon, ohne jetzt ins Detail zu gehen hier. Aber schreibt, ihr aber Geliebte, erbaut euch auf euren heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist, erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Irgendjemand hat ein Lied drüber geschrieben, kommt euch das bekannt vor? Und erbarmt euch der einen, die zweifeln. Rettet sie, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, der anderen aber erbarmt euch mit Furcht, indem ihr sogar das vom Fleisch befleckte Kleid hast. Also seid vorsichtig auf euch selbst. Epheser 5 wäre auch so eine Stelle. Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Seht, Dankbarkeit ist eine tolle Waffe in diesem geistigen Kampf. Lobpreis. Denkt an Epheser 6, die Waffenrüstung Gottes. Denkt an Kolosser 3, Vers 16. Da steht, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistigen Liedern singt Gott in eurem Herzen in Gnade. Und alles, was er tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Und dann spricht er weiter über Unterordnung, dass wir uns in Demut üben. Das sind alles solche Dinge, wie wir um unseren Glauben, um den Glauben anderer ringen und kämpfen können. Ich glaube, Judas macht hier auch den Punkt, es ist wert zu kämpfen. Unser Glaube ist es wert. Es ist unser heiligster Glaube, sagt er hier. Unser Glaube ist wertvoll. Unser Glaube und unsere Hingabe an Jesus bringt uns Errettung und ein neues, ein freies, ein ewiges Leben. Auf der anderen Seite bringt Unglaube und Rebellion Leid und Züchtigung und Gericht. Und da sehen wir auch wieder drei Beispiele. Schnell Vers 5. Ich will aber, obwohl ihr alles wisst, euch erinnern, dass der Herr, nachdem er das Volk einmal aus dem Land Ägypten gerettet hatte, zum zweiten Mal die vertilgte, die nicht geglaubt haben. Also hier dieser 40-jährige Todesmarsch durch die Wüste. Das ist das erste Beispiel. Oh, die Leute haben Wunder gesehen. Abartig. Ich meine, die Plagen in Ägypten und Manna vom Himmel in der Wüste und Wasser aus dem Felsen. Sie haben Errettung erlebt, dieser Sklaverei in Ägypten. Das Meer hat sich geteilt, was die alles erlebt haben mit Gott. Hast du Gottes Wunder erlebt? Hast du sein Wirken erlebt? Hey, preis dem Herrn, aber ruh dich nicht darauf aus. Du musst trotzdem weiterkämpfen, du musst trotzdem deinen Glauben bewahren. Das Volk Israel war geistig nicht wachsam. Was ist passiert mit ihnen? Sie sind so schön langsam in diese negativen Denkmuster zurückgefallen und haben das zugelassen, haben begonnen, Gottes Güte anzuzweifeln. Undankbar geworden, haben begonnen zu murren und zu jammern da in der Wüste. Ach, hätten wir nur Knoblauch und Zwiebel wie in Ägypten. Oh, es war alles besser. Haben vergessen die Sklaverei. Ach, hätten wir nur besseres Essen. Hätten wir nur einen besseren Leiter. Hätten wir nur ein bequemeres Leben. Haben begonnen zu murren. Sind rebellisch geworden, haben sich irdisch ausgerichtet, haben plötzlich die Riesen gesehen im verheißenen Land, statt auf die Verheißung Gottes zu schauen. Müssen aufpassen auf diese Dinge in unserem Leben. Zweites Beispiel, die Engel, die rebelliert haben gegen Gott im Vers 6. Und Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln in Finsternis verwahrt. Das ist ein schwieriges Zitat aus dem Apokryphenbuch Henoch. Ist aber auch gar nicht so wichtig, worum es hier genau geht. Der Punkt ist, es ist ein Beispiel, auch die Engel. Oder einige Engel sind stolz geworden und sie haben rebelliert gegen Gott und sie wurden gerichtet. Das ist der Punkt von diesen Beispielen. Ist der Stolz in deinem Herzen? Geistlicher Hochmut? Das ist saugefährlich. So ein Denken, hey, ich weiß besser als Gott. Rebellische Einstellung gegen Gott, gegen Gottes Ordnung, die er uns gegeben hat. Vielleicht Unzufriedenheit mit dem Platz, den Gott dir zugewiesen hat. Hier, wenn du so Dinge in deinem Herzen entdeckst, wieder ist es ein Warnsignal. Drittes Beispiel, Sodom und Gomorra, Vers 7. Wie auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie sie Unzucht trieben, geht es um sexuelle Unreinheit und hinter fremdem Fleisch herliefen, Homosexualität, erinnert euch an die Geschichte, die Engel sind zu Lot gekommen und die Männer von Sodom und Gomorra haben sich versammelt und gesagt, hey, gib die Männer raus, dass wir sie vergewaltigen und hier unseren Spaß mit ihnen treiben. Die in gleicher Weise wie sie Unzucht trieben und hinter fremdem Fleisch herliefen, als ein Beispiel vorliegen, in dem sie des ewigen Feuers Strafe leiden. Was war das Problem der Menschen in Sodom und Gomorra? Sie waren lustgesteuert, triebgesteuert. Ich habe homosexuelle Empfindungen, also muss ich denen folgen. Ich habe heterosexuelle Empfindungen, also bin gerade heiß. Also ich muss Sex haben, hier, egal mit wem und in welchem Rahmen. Und wenn ich niemanden finde, dann ziehe ich mal den Internetporno rein. Oder ich will dieses Auto oder dieses Kleid oder diesen iPad und ich kaufe mir den, selbst wenn es auf Kreditkarte ist, wenn ich mir es nicht leisten kann. Lust gesteuert. Ich mag Schokolade, also muss ich sie essen. Hey, wir müssen aufpassen in unserem Leben. Ich meine, das betrifft uns alle an der einen oder anderen Stelle. Ich oute mich als Schokoladensüchtige. Kein anderes Outing, aber das. Aber wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht irgendwie von unseren Impulsen oder unseren Gefühlen beherrschen lassen und kontrollieren lassen. Nee, wir wollen uns vom Heiligen Geist beherrschen lassen, von Gottes Wort, von der Wahrheit. Und wenn diese Impulse, unsere Triebe auf unrechtmäßige, unrichtige Weise zu befriedigen, so stark werden, dann müssen wir kämpfen. Wie der Paulus gesagt hat, ich knechte meinen Leib. Ich schlage den. Eine Art, wie wir das tun können, ist durch Fasten zum Beispiel. Oder vielleicht durch Geben. Wenn du ein Problem hast mit Kaufsucht, dann, wenn du damit ringst, ich muss dieses Kleid haben, dann gib einfach dieses Geld, was du für das Kleid zurechtgelegt hast, gib es für das Reich Gottes und du wirst frei werden von der Habsucht. Aber lasst uns aufpassen, dass wir nicht triebgesteuert werden. Vers 8, ebenso aber befleckten auch diese falschen Lehrer, diese eigentlich vom Glauben abgefallenen, die sich da in die Gemeinde eingeschlichen haben, als Träumende das Fleisch, die Herrschaft aber verachten sie, Herrlichkeiten lästern sie. Wir sehen hier dasselbe Ding, sie sind lustgetrieben, statt vom Heiligen Geist kontrolliert, sie sind stolz, sie sind rebellisch und das sind Killer von unserem geistigen Leben. Also kämpft für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben. Wie steht's um deinen Glauben? Um es persönlich zu machen zum Abschluss. Wie steht's um dein Glaubensleben? Ist Jesus dein Retter und dein Herr? Bist du in einem Kompromiss drin? Musst du umkehren? Bist du gleichgültig geworden in deinem Glauben? Dann halte das Jesus hin. Und lass das Feuer neu entfachen, deinem Herzen. Musst du die Herrschaftsfrage klären in deinem Leben? Musst du deine Hingabe erneuern? Ich möchte uns einladen, dass wir uns zum Abschluss noch so ein paar Minuten Zeit nehmen, es praktisch zu machen, Zeit nehmen für unseren Glauben zu kämpfen. Leg Gott diese Dinge hin, wenn es dich betrifft, in deinem Leben, im Gebet. Und wenn du Unterstützung brauchst, wenn du Gebet von wem anderen haben willst, dann sind wir gerne nachher für dich da. Komm auf uns zu. Hier Marianne, Regina, Petra, Lenz. Wir sind gern für euch da. Und wenn mit deinem Glauben alles okay ist, dann kämpf in dieser Zeit für den Glauben von wem anderen. Siehst du einen Bruder oder eine Schwester, die gerade mit ihrem Glauben ringt, gerade am Straucheln ist? Oder kannst du an jemanden denken, der Jesus noch nicht nachfolgt? Dann bet dafür. Aber lass uns dann noch ein paar Minuten Zeit nehmen und es umsetzen, was Judas uns hier sagt, zu kämpfen für unseren heiligen Glauben. Amen. Vielleicht kann die Regina ein bisschen was instrumental spielen und dann wird sie abschließen mit einem Lied. Und Herr, wir wollen dir einfach nochmal unsere Herzen hinlegen und beten, wie David im Psalm 139 gebetet hat: Herr, erforsche unser Herz und sieh, ob irgendein böser Weg da drin ist. Und zieh unsere Herzen zu dir. Stärke unseren Glauben, hilf unserem Unglauben, Herr. Ja.